Peter Weiß. Abschied von den Eltern. Teil 2.
Erstarrt vor Furcht lag ich, preisgegeben den Erscheinungen von Riesen und großen Tieren. Ich starrte in die Dämmerung des Zimmers, die immer tintiger wurde, bis sich die Gegenstände darin zu schwarzen, schwimmenden Flecken auflösten. Ich strengte meine Augen bis aufs Äußerste an, um noch Erkennbares zu finden, und es regte sich schon überall in den Schatten. In den Schatten hockten und lauerten schon die Figuren. Hinter den Gardinen krochen sie hervor, vom Boden stiegen sie auf, mit leisem Knacken und Pfeifen. Der Schweiß strömte über mich hin. Die Angriffe hatten noch kaum begonnen und ich war schon vernichtet. Ich rührte mich nicht, um nicht die Aufmerksamkeit der Geister zu wecken. Ich hielt den Atem an. Nur mein Herz hämmerte. Und jetzt kam es auf mich zu von allen Seiten. Ich stellte mich tot. Wenn nur das Herz nicht so dröhnen würde. Ich lag mitten zwischen den kauernden Unwesen, die meine Ermordung planten. Schreien konnte ich nicht. Krampfhaft versuchte ich, einen Laut hervorzupressen, doch es gelang nicht. Es war, als wisse meine Stimme nicht mehr, wie sie nach außen dringen könne. Erst aus der völligen Ermattung wirkte sich ein Ton hervor. Der blieb dann im Zimmer hängen und ballte sich zusammen, um sich wieder auf mich zu stürzen. Jede Nacht starb ich. Erwürgt. Erdrückt. Doch manchmal gelang es, dass ich nach dem Erreichen der Bewusstlosigkeit hinter die Furcht vorstieß, dass ich das Grauen, nachdem es seine äußerste Gewalt erreicht hatte, durchbrach. Da erhob ich mich aus dem Bett. Das Grauen hatte sich zu einer wollüstigen Schwerelosigkeit verwandelt. Auf den Zehenspitzen glitt ich durch das Zimmer, öffnete die Tür, sprang über den großen gelben Löwen, der vor meiner Tür lag, und bewegte mich mit schwebenden und doch wie von einem zähen, schleimigen Widerstand zurückgehaltenen Schritten den Korridor entlang auf die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern zu. Es war ein unendlich langer Flur. Hinter mir ragte die Treppe zum Dachgeschoss empor und neben mir erstreckte sich das Geländer, unter dem der dunkle Treppenschacht zur Halle lag. Vor mir in der Nische neben dem Schlafzimmer meiner Eltern standen leise knackend und knarrend ein paar Korbstühle. Die weißen Teile des geblumten Musters der Kissen traten scharf aus dem Dunkel hervor. Von unten kam das langsame, schwere Ticken der Standuhr. Langsame, schwere Schritte schleppten sich die Treppe hinauf. Es war der Sandmann, der da kam, mit seinem Sack. Hinter dem Fenster lag der Garten, in tiefes Violett getaucht. Das Fenster stand offen. Der Garten dehnte sich und atmete. Vom Graben her tönten die halb erstorbenen Schreie eines ertrinkenden Kindes. Die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern stand angelehnt. Ich schob sie vorsichtig auf und trat ein. In ihrem großen Bett, das von der Wand abstand und sich mitten ins Zimmer hinein erstreckte, lagen meine Eltern. Links mein Vater, leise schnarchend. Rechts meine Mutter, ihr Gesicht von der Dunkelheit des Haares umrahmt. Beide lagen auf dem Rücken. Und über ihnen an der Wand am Kopfende des Bettes hingen drei Bilder. Links ein Gemälde vom Gesicht meines Vaters, der Kopf wie abgeschnitten im Oval des Kartons. Rechts der Kunstdruck vom Bild eines nackten Jünglings, der, im Profil gesehen, die Arme um die Knie und das Gesicht auf die Knie gelegt, hoch über einer einsamen Berglandschaft saß. Und in der Mitte das Bild von der nackten Göttin, die von Schaumflocken umflogen, steif vorgeneigt, ohne je das Gleichgewicht zu verlieren, mit der einen Hand die Brust bedeckend, mit der anderen Hand eine Strähne des langen gewellten Haares vor den Schoß haltend, auf dem Rand einer großen Muschel stand. Auf den Stühlen neben den Nachttischen, zur Seite meines Vaters und zur Seite meiner Mutter, lagen die Kleidungsstücke sorgfältig übereinander gelegt. Und unter den Stühlen verharrten die Schuhe, dicht nebeneinander. wie geduldige Tiere. Im Spiegel des großen Wäscheschranks an der Wand gegenüber dem Bett sah ich mich selbst, sah mich im violetten Mondlicht in der Tiefe des verstellten Zimmers. Meine Eltern versuchten auf Anraten des Hausarztes, meinen nächtlichen Wanderungen ein Ende zu bereiten. Sie umringten mein Bett mit großen Wasserschüsseln, die mich beim Hineintreten mit dem Fuß aus dem sonnambulen Zustand wecken sollten. Diese Behandlungsmethode hatte zum Ergebnis, dass ich das Fliegen lernte. Das Grausen und Gruseln steigerte ich mit künstlich erzeugten Kälteschauern, die die Eigenschaft hatten, mich schwerelos zu machen, und unter denen ich steif ausgestreckt aus dem Bett emporschwebte, um dann mit den Füßen voran, rücklings liegend, quer durchs Zimmer und durch das offene Fenster über den Garten zu fliegen. Ich steuerte mich mit leichten Regungen der Hände und Fußspitzen, in triumphierendem Glücksgefühl, mich senkend und hebend unter abgestuften Kälteschauern. So dicht glitt ich über den Gipfel der Blutbuche, dass ihre warmen, weichen Blätter mich streiften. Diese nächtlichen Ausflüge waren die Vorstufen zu schweren Fieberanfällen, die mich auf lange Zeit hin in Abständen von etwa 2 Wochen jeweils einige Tage überkamen. Ein Kollegium von Professoren umstand mein Bett, rückte die glitzernden Kneifer zurecht, griff sich bedächtig in den Bart, befühlte prüfend meinen Puls, drückte behaarte Mittelfinger an meinen Bauch, klopfte mit gebogenem Zeigefinger an meiner Brust an, telefonierte mit meinem Herzen, schlug mit kleinen, silbernen Hämmern an mein Knie und konnte nichts finden, was das Krankheitsbild erklärte. Schließlich stellte man die Theorie auf, dass eine Fliege Bazillen aus den Malariakulturen eines in der Nähe gelegenen Irrenhauses auf mich übertragen habe. Die Gedankenverbindung, dass meine Krankheit ihren Ursprung in einem Irrenhaus hatte, ließ mich glauben, dass ich dem Irrsinn nahe sei. Ich studierte mein Gesicht im Spiegel, schnitt Grimassen, lallte und ließ meinen Speichel aus dem Mund tröpfeln, wie ich es zuweilen bei den Geistesgestörten auf ihren Spaziergängen im Park gesehen hatte. So lernte ich zu leben. Ich weiß. Etwas fehlt. Ich tappe herum und suche. Ich wimmere und schreie. Und ich finde es nicht. Ich wachse, ich reife. Und die Bewegungsfreiheit wird mir immer mehr eingeengt. Ich wage kaum mehr zu suchen. Stoße mich überall an den Begrenzungen und verkrieche mich. Ich lerne fliegen und ich lerne fiebern. Ich mache es mir heimisch in dem großen Mangel, in der Krankheit der Enttäuschung, der Machtlosigkeit und des Misstrauens. Und in der Tiefe leben die ungestillten Wünsche weiter fort. Wenn meine Mutter herbeigerufen durch meinen Schrei an mein Bett kam und mich aufrichtete und mich in die Arme schloss, verging das Unheimliche, zu dessen Erscheinen sie selbst beigetragen hatte. War sie meine Bedroherin, so war sie gleichzeitig meine Retterin. Sie entzog mit der einen Hand und gab mit der anderen und hielt mich dadurch in ständiger Spannung. Fast war es, als ersehnte ich das Unheimliche, als fand ich einen gewissen Genuss an seinen Qualen, da ich hinterher die Erleichterung auskosten konnte. Ein einziges Mal in meiner Kindheit erlebte ich eine Ahnung von körperlicher Freiheit. Ich war mit meinen Eltern und Geschwistern zu Besuch bei einer befreundeten Familie. Fritz W., der Hausherr, war in allem ein Gegensatz meines Vaters. Er war kraftvoll, lebhaft, seine Sprache witzig und drastisch. Er war kameradschaftlich im Umgang mit seinen Kindern und intim und vital in seiner Annäherung an meine Mutter, die in seiner Gegenwart aufblühte. Ich erfasste deutlich die Rivalität, die zwischen ihm und meinem Vater entstand. Bei Fritz war sie überlegen und selbstsicher. Bei meinem Vater äußerte sie sich in angestrengter Beherrschtheit. Fritz' Kinder sprangen nackt im Garten umher. Zwei Mädchen und ein Junge, gleichaltrig mit mir und meinen jüngeren Schwestern. Wir waren in unseren Sonntagskleidern und sahen verlegen den nackten, sonnengebräunten Körpern bei ihrem Spiel zu. Meine Schwestern trugen weiße Kleidchen mit gestärkten Kragen, weiße Kniestrümpfe und Schnallenschuhe. Ich hatte meinen dunkelblauen Matrosenanzug an mit dem dick geknoteten Schlips, auch weiße Kniestrümpfe und schwarze Schnürstiefel. Es war Hochsommer. Da kam Fritz plötzlich auf uns zugesprungen und riss mit wenigen Griffen meinen Schwestern die Kleider herunter. Ich selbst verkroch mich unter den niedrigen Zweigen einer Tanne, doch er zog mich hervor, streifte auch mir Hose und Bluse ab und schob mich zusammen mit meinen Schwestern in den Kreis seiner Kinder. Bestürzt nestelten wir uns selbst den Rest unserer Kleidungsstücke vom Leib und fühlten an der ganzen Haut die warme Luft. Meine Eltern hatten sich aus ihren Gartenstühlen erhoben und sahen dem Geschehenes völlig überwältigt zu. Und wir erlebten nun, was wir jeden Sommertag hätten erleben können, aber was nie wiederkam. Wie wir in unserer Nacktheit lebendig wurden. Gras, Blätter, Erde und Gestein fühlten wir jetzt mit all unseren Poren und Nerven. Balgend und jubelnd verloren wir uns in einem kurzen Traum ungeahnter Möglichkeiten. Noch ein anderes Mal hat Fritz W. in mein Leben eingegriffen. Es war Jahre später. Ich kam mit dem Schulzeugnis nach Hause, in dem ein schrecklicher Satz zu lesen war. Ein Satz, vor dem mein ganzes Dasein zerbrechen wollte. Ich ging mit diesem Satz große Umwege, wagte mich nicht mit ihm nach Hause, sah immer wieder nach, ob er nicht plötzlich verschwunden war. Doch er stand immer da, klar und deutlich. Als ich schließlich doch nach Hause kam, weil ich nicht die Kühnheit hatte, mich als Schiffsjunge nach Amerika anheuern zu lassen, saß bei meinen Eltern Fritz W. »Was machst du denn für ein betrübtes Gesicht?« rief er mir zu. »Ist es ein schlechtes Zeugnis?« fragte meine Mutter besorgt, und mein Vater blickte mich an, als sähe er alles Unheil der Welt hinter mir aufgetürmt. Ich reichte das Zeugnis meiner Mutter hin, aber Fritz riss es mir aus der Hand und las es schon und brach ein schallendes Gelächter aus. »Nicht versetzt«, rief er und schlug sich mit seiner kräftigen Hand auf die Schenkel. »Nicht versetzt«, rief er noch einmal, während meine Eltern abwechselnd ihn und mich verstört anstarrten, und zog mich zu sich heran und schlug mir auf die Schultern. »Nicht versetzt, genau wie ich«, rief er. »Ich bin 4-mal sitzen geblieben. Alle begabten Männer sind in der Schule sitzen geblieben.« Damit war die Todesangst zerstäubt. Alle Gefahr war vergangen. Aus den verwirrten Gesichtern meiner Eltern konnte sich keine Wut mehr hervorarbeiten. Sie konnten mir nichts mehr vorwerfen, da ja Fritz W., dieser tüchtige und erfolgreiche Mann, alle Schuld von mir genommen hatte und mich dazu noch besondere Ehrung für würdig hielt. Diese beiden Begegnungen mit Fritz W. waren die Glanzstunden meiner Kindheit. Sie zeigen mir, wie anders mein Leben unter anderen Bedingungen hätte verlaufen können. Und sie zeigen mir den Schatz von unverbrauchter Freude, der in mir war und der immer noch in mir liegt, unter Geschwüren und Verfilzungen. Als meine Pubertät begann, zwang mich meine Mutter wieder über die weiße, gitarrenförmige Opferschale, auf der ich schon in der grünen Straße gesessen hatte. Dieses Mal galt es der Säuberung meines Glieds. Mit Seife, warmem Wasser und Watte versuchte meine Mutter, die Vorhaut meines Glieds zurückzustreifen. Ihre eine Hand hielt das Glied, ihre andere Hand schob und drängte an der allzu engen Haut. Ich war halb ohnmächtig vor Schmerz und Erniedrigung, als endlich die Spitze des Glieds bloßgelegt worden war und meine Mutter den Schleim wegwusch, der sich unter der Vorhaut angesammelt hatte.
Später fragte ich sie, was das sei, dieser weiße Schleim, der nachts manchmal aus mir herausrann. Ich wusste es wohl. Doch ich wollte sie herausfordern. Indem ich mich dumm stellte, verhöhnte ich sie. Und sie antwortete mir, »Das ist Schmutz. Du musst dich sauber halten. Unbedingt sauber halten. Der Schmutz kommt von den vielen kranken Gedanken, die du hast.«
Lange noch konnte ich die Empfindung von der Umklammerung ihrer Hand an meinem Glied nicht loswerden. Abends im Bett zuckte mein Glied und bäumte sich auf. Es pochte in ihm. Es schwoll an und brannte. Ein rasender Hass auf dieses Glied ergriff mich. Ich hätte es abhacken wollen. Doch die Wollust, die sich in die schmerzhaften Regungen mischte, nahm überhand und ich gab ihr nach. Selbst wenn das Resultat dieses Nachgebens mir die Haare ausgehen und Geschwüre mein Gesicht bedecken und die Zähne mir herausfallen würden. Die Zusammengesetztheit aus Schmerz und Lust prägte die Fantasien meiner Ausschweifungen.
Ich stellte mir vor, in die Gefangenschaft barbarischer, gewalttätiger Frauen zu geraten, die mich banden und mit grausamen Liebkosungen überschütteten.
»Du musst an die frische Luft«, sagte man, als man meine Hohläugigkeit bemerkte. »Du musst Bewegung haben und Umgang mit Kameraden.« Und so gab man mir eine Uniform, ein Halstuch, ein Hemd mit dem Emblem einer Lilie auf der Brusttasche, einen spitzen Hut mit breitem Rand, einen Tornister und einen Dolch und schickte mich mit marschierenden Gruppen hinaus aufs Land.
Abi, der Führer, kroch abends in der Herberge zu mir unter die Decke und fragte mich, ob ich sein Adjutant werden wollte. Er umschlang mich mit seinen haarigen Armen und Beinen, sein borstiges Kinn fuhr über mein Gesicht und seine dicken roten Lippen versuchten, meinen Mund zu küssen. Ich entwand mich ihm. Doch der wollüstige, ekeldurchflutete Traum ging weiter. Nackt kletterten wir in die Bäume, nicht in freier, tierischer Nacktheit, sondern in gehetzter, fiebriger Nacktheit. In die raue Rinde der Bäume entleerten wir unseren Samen. Wir peitschten einander mit Zweigen und rangen in brennender Geilheit miteinander in der feuchtwarmen Erde. Wir wühlten uns durch die Wälder, bauten Unterstände, nächtigten in Kasernen, wo wir lernten, mit Maschinengewehren umzugehen. Und in der Verwirklichung meiner alten Kriegsspiele nahm ich teil am Überfall auf das Feldlager einer feindlichen Gruppe. Aus dem Hinterhalt stürzten wir uns über die Zelte, plünderten, brandschatzten sie, verschwanden wieder blitzschnell im Dickicht. Nah vor mir sehe ich noch das aufgescheuchte Gesicht eines Jungen, dem ich trotz seines Flehens einen geschnitzten Stab aus den Händen winde. Besessen vom Siegestaumel jage ich mit meiner Beute davon.
Wie eine Mahnung stieg dieses weinende, angstverzerrte Gesicht vor mir auf. Irgendwo fühlte ich, dass ich Gewalt an mir selbst beging, doch ich erfasste es nicht. Ich war von einem saugenden Wirbel ergriffen.
Alles war schwülstig und schwelend. So wie ich umworben wurde, so umwarb ich einen anderen. Launisch ließ er sich von mir küssen und betrog mich dann. Sah aus seiner Umarmung lächelnd zu mir hinüber, warf den Kopf mit dem langen, seidig-schwarzen Haar zurück und schloss die Augen.
Alles war erfüllt von heimlichen Verlockungen, von Annäherungsversuchen, Eifersüchten und Verleumdungen. Günstlinge wurden gegeneinander ausgespielt, raffinierte Strafen für Prügelknaben ersonnen. Alle Zerstörungslust und Herrschsucht in uns durfte sich entfalten. Ich wurde zu Friederle.
Ich war mit dabei, als man einen Schwachen zum Ofen schleppte und ihn zwang, das heiße Eisen zu küssen. Ich war dabei, als man einen Gefangenen auf einem Floß in ein überschwemmtes Grundstück hinausstieß und ihn mit Lehmklumpen bewarf.
Ich war von kurzem Glück erfüllt, dass ich zu den Starken gehören durfte, obgleich ich wusste, dass ich zu den Schwachen gehörte. so wie das Fallspielerische und Unheimliche in uns anwuchs, so machte es sich auch auf den Straßen breit. Brände flammten auf, Schaufenster wurden zertrümmert, Passanten wurden niedergeschlagen und Fahnen wurden unter den schneidenden Rufen Mützen ab vorübergetragen. Zusammengerissen zum Ehrfurchtskrampf sangen wir die Nationalhymne. Weh dem, der nicht seinen Kopf entblößte.
Abends, in den blühenden Alleen, strich ich auf dem Fahrrad den Mädchen nach. Doch es schien unmöglich, diese zurückweichenden Gestalten mit ihren dunkel kichernden Stimmen je zu berühren. Unerreichbar sah ich die Helligkeiten der Kleider in der Tiefe der umlaubten Straßen verschwimmen. Benommen vom schweren Blütenduft hörte ich weiche Schritte neben mir, hörte das Flüstern einer zärtlichen Stimme an meinem Ohr, und immer tiefer halluzinierte ich mich in die Nacht hinein. Bis ein Traumwesen neben mir entstand. Bis ich ein Gesicht neben mir sah. Ein Gesicht ohne Züge. Ein Gesicht, das eine Zusammenballung meiner eigenen Gefühle war. Und ich liebkoste dieses Gesicht. Dieses Gesicht der Eigenliebe. Es gab kein anderes Gesicht, darum musste ich es mir erfinden. Ich küsste dieses Gesicht. Ich küsste die Luft. Ich küsste mich selbst, taumelnd unter dem Bedürfnis nach Liebe. Und alles sank von mir ab, der Druck der Schule, die Drohungen und Ermahnungen.
Und nur wie eine ferne, ewige Brandung vernahm ich noch die Forderungen der Welt. Und auch diese Brandung verwandelte ich mir.
Abends, allein in meinem Zimmer, umgab ein wildes Meer die Insel, auf der ich mit meiner Gefährtin lebte. Hier hatten uns die Wellen an den Strand geworfen, und hier hausten wir zwischen den Klippen in einer verfallenen Hütte unserer wahnsinnigen Liebe hingegeben. Es war die vollkommene Liebe, die hermaphroditische Liebe, geschlossen in sich selbst verbrennend. Die Geliebte war Teil von mir. Sie war das Weibliche in mir. Jede ihrer Regungen kannte ich. Jede meiner Regungen beantwortete sie. Wenn ich sie umarmte, umarmte ich mich. Ich streckte mich mir selbst entgegen, drang ein in mich selbst. Und dann, nach dem verspritzten Glück, nahm das Zimmer Gestalt an, das furchtbar alltägliche Zimmer, und vernichtete meine Einbildung. Wie Asche zerstob der Traum und ich lag und lauschte auf das Ticken der Uhr im Flur.
Dieses wache Alleinsein gehörte zu unseren Begegnungen. Dies war der Preis, dass ich jetzt lange schlaflos liegen musste. Mit schmerzenden Augen, in einem langsamen Sterben, in einer langsamen inneren Verwesung.
Doch am nächsten Morgen regte sich schon wieder die Sehnsucht nach einer neuen Begegnung. Und ungeduldig wartete ich auf den Abend. In der lethargischen Stunde zwischen 2 und 3 lag ich auf dem Sofa im Wohnzimmer, die Hände unterm Kopf verschränkt, hinüberstarrend auf den Farbdruck an der Wand, der Hannibals Grab darstellte. Unter einem graubraunen, wuchtigen, weitverzweigten Baum erhob sich ein Steinhaufen, und daneben stand ein alter Schäfer, sinnend auf seinen Stab gestützt, und vor ihm, im wilden, trockenen Gras, weidete die Herde der Schafe. Das Fenster zur Straße stand offen. Draußen staubte weißes Sonnenlicht. Vom Tennisplatz an der gegenüberliegenden Straßenseite tönten träge, dumpfe Ballschläge. Zuweilen summte dicht unterm Fenster ein Auto vorbei oder eine Radglocke klingelte. Der Gedanke an die Stadt draußen belebte mich. Ich sah die langen, breiten Straßenzüge vor mir, die riesigen, von gebeugten, steinernen Sklaven getragenen Häuser, die Schlösser, Museen, Monumente und Türme, die Hochbahnen auf ihren Brücken und die unterirdischen Bahnen mit ihrem Gedränge und ihren klappernden Reklameschildern.
Schon wollte ich aufstehen, da stand meine Mutter vor mir. Nie merkte ich, wie sie ins Zimmer kam. Immer erschien sie plötzlich mitten im Zimmer wie aus dem Boden emporgewachsen, den Raum mit ihrer Allmacht beherrschend.
»Hast du deine Aufgaben gemacht?«, fragte sie. Und ich sank zurück in meine Müdigkeit. Noch einmal fragte sie, »Bist du schon fertig mit deinen Aufgaben?« Aus meiner dumpfen Lage heraus antwortete ich, »Ich mache sie später.« Sie aber rief, »Du machst sie jetzt.« »Ich mache sie nachher«, sagte ich, in einem schwachen Versuch des Widerspruchs. Da hob sie, wie in einem Wappenschild, die Faust und rief ihren Wappenspruch. Ich dulde keinen Widerspruch. Dicht trat sie an mich heran, und ihre Worte fielen wie Steine auf mich herab. »Du musst büffeln und wieder büffeln. Du hast noch ein paar Jahre, dann wirst du ins Leben hinaustreten, und dazu musst du etwas können, sonst gehst du zugrunde.« Sie zog mich an meinen Schreibtisch zu den Schulbüchern. »Du darfst mir keine Schande machen«, sagte sie. »Ich leide schlaflose Nächte deinetwegen, ich bin verantwortlich für dich. Wenn du nichts kannst, dann fällt das auf mich zurück. Leben heißt arbeiten, arbeiten und arbeiten und immer wieder arbeiten.«
Dann ließ sie mich allein. Neben mir auf einem Brett stand das Modell einer Stadt, das ich mir aus Papier und Zellophan, aus Drähten und Stäbchen erbaut hatte. Nach meinen zerstörerischen Spielen war dies der erste konstruktive Versuch. Es war eine Zukunftsstadt, eine utopische Metropole.
Doch sie war unvollendet. Skeletthaft. Ich wusste plötzlich, dass ich nicht daran weiterbauen würde. Ich sah nur noch zerknittertes, leimdurchbröckeltes Papier. Und alles war verbogen und zerbrechlich. Man konnte es mit einem Atemzug umblasen. Ich musste nach anderen Mitteln des Ausdrucks suchen. Während ich über meinem Tagebuch brütete, öffnete sich die Tür und mein Vater trat ein. Er sah mich am Schreibtisch hocken, bei irgendwelchen Beschäftigungen, an denen er nie teilhaben durfte. Er sah, wie hastig etwas in der Schublade verschwand. »Was treibst du denn da?«, fragte er. »Ich mache meine Schulaufgaben«, sagte ich. »Ja, darüber wollte ich gerne mit dir sprechen«, sagte er. Eine peinliche Spannung trat ein, wie immer bei solchen Gesprächen. »Du bist jetzt alt genug«, sagte er, »dass ich einmal mit dir über Berufsfragen sprechen muss. Wie denkst du dir eigentlich deine Zukunft?« Ich konnte auf diese quälende Frage nichts antworten. Mit einer Stimme, die verständnisvoll sein wollte und die etwas von einem Gespräch von Mann zu Mann hatte, sagte er, »Ich schlage vor, dass du in die Handelsschule eintrittst und dann in mein Kontor kommst.« Ich murmelte etwas davon, dass ich erst noch die Schule absolvieren wolle. Damit konnte ich immerhin Zeit gewinnen. Mein Vater sagte, jetzt mit wachsender Ungeduld, »Dazu scheinst du doch kaum zu taugen. Ich glaube nicht, dass du begabt genug dazu bist. Und zum Studieren fehlt dir jede Ausdauer. Du gehörst ins praktische Berufsleben.« Sein Gesicht war grau und vergrämt. Wenn man vom Leben sprach, musste man grau und vergrämt sein. Leben war Ernst, Mühe, Verantwortung. Mein Gesicht, das Gesicht eines Nichtskönners und Tagediebs, verzog sich zu einem verlegenen, stereotypen Grinsen. Gekränkt sagte mein Vater, »Du brauchst gar nicht zu lachen. Das Leben ist kein Spaß. Es wird Zeit, dass du einmal wirklich arbeiten lernst.« Vielleicht spürte er eine Regung von Zärtlichkeit für mich, doch als er meinen schiefen, feindlichen Blick sah, musste er sich hart machen und seinen festen Willen zeigen. Mit der flachen Hand schlug er auf den Tisch und rief, »Wenn dieses Schuljahr zu Ende ist, dann ist es Schluss mit den Träumereien. Dann wirst du dich endlich der Realität des Daseins widmen.«
Die Realität des Daseins. Im Mund meines Vaters wurde diese Realität zum Begriff alles Sterilen und Versteinerten. Ein Jahrzehnt hatte ich bereits in dieser Realität vertan. Im Bereich der Schule, wo während unendlicher Stunden meine Sinne abgestumpft worden waren. Die Drohung, hinaus ins Leben treten zu müssen, war nur eine Fortsetzung der langen Wanderung durch Klassenräume und hallende Korridore. Dort wurden wir ja vorbereitet, zur Tüchtigkeit und Verantwortung, wie es hieß, von Lehrern, deren Geist erloschen war. Diese langen, steinernen Gänge, in denen die Reihen der tierisch riechenden Mäntel hingen und in denen ich oft zur Strafe ausgeschlossen stand, während ich von drinnen hinter den Türen die Litaneien der Schüler hörte, aus denen zuweilen eine einzelne Stimme sich mit hohem, hellen Klang hervorhob. Diese steinernen Gänge, durchschritten vom alles überwachenden Rektor, unter dessen vernichtendem Blick ich in die Knie sank. Diese steinernen Gänge, deren Quadern durchsetzt waren mit Fossilien, Millionen Jahre alt, in der Form von Kometen. Von hier aus sollte ich weiter in die Korridore der Kontore, zu den Aktenschränken, den klappernden Schreibmaschinen, in die Räume, in denen die Geschäfte dieser Welt geleitet wurden. Doch ich hatte andere Dinge auf der Suche nach Nahrung für meine angewachsenen Bedürfnisse gefunden. Dinge, die mir Antwort gaben auf meine Fragen, gedichtete Worte, die plötzlich meine Unruhe stillten, Bilder, die mich in sich aufnahmen, Musik, in der mein Inneres mitklang. In den Büchern trat mir das Leben entgegen, das die Schule vor mir verborgen hatte. In den Büchern zeigte sich mir eine andere Realität des Lebens als die, in die meine Eltern und Lehrer mich pressen wollten. Die Stimmen der Bücher forderten mein Mittun. Die Stimmen der Bücher forderten, dass ich mich öffnete und auf mich selbst besann. Ich stöberte in der Bibliothek meiner Eltern. Das Lesen dieser Bücher war mir verboten. Ich musste die Bücher heimlich entwenden und die Lücken sorgsam ausgleichen. Meine Lektüre fand unter der Bettdecke statt, beim Schein der Taschenlampe oder im Klosett oder unter der Tarnung von Schulbüchern. Das Chaos in mir von unausgegorenen Sehnsüchten, von romantischen Verstiegenheiten, von Ängsten und wilden Abenteuerträumen wurde aus unzähligen Spiegeln auf mich zurückgeworfen. Ich bevorzugte das Anrüchige, Zweideutige, Düstere, suchte nach Schilderungen des Geschlechtlichen, verschlang die Geschichten von Kurtisanen und Hellsehern, von Vampiren, Verbrechern und Wüstlingen. Und wie ein Medium fand ich zu den Verführern und Phantasten und lauschte ihnen in meiner Zerrissenheit und Melancholie. Doch je mehr ich meiner selbst bewusst wurde und je weniger ich von mir selbst zurückschreckte, desto stärker wurde meine Forderung, dass die Stimme des Buches unverstellt zu mir spräche und nichts vor mir verbarg. Bald zeigten mir schon die ersten Worte eines Buches die Wesensart des Sprechenden. Ich wollte gleich von ihm angerührt werden, wollte gleich seine Glut und innere Überzeugung erfahren. Lange Umschreibungen machten mich ungeduldig. Ich wollte gleich mitten in das Erlebnis hineingerissen werden, wollte gleich wissen, um was es ging. Nur selten befasste ich mich mit Gedichten. Hier war mir alles zu sehr bearbeitet, zu sehr einem Gerüst von Formen unterworfen. Ich misstraute dem Abgerundeten und Vollendeten, und es fiel mir schwer, unter dem Kunstvollen und Geschliffenen nach dem verborgenen Sinn zu forschen. Oft ließ mich das Durchdachte kalt, während das Rohe, Ungestaltete mich ergriff. Mein logisches Denken war unentwickelt. Wenn ich versuchte, diesem Mangel mit dem Lesen von naturwissenschaftlichen oder philosophischen Werken entgegenzuwirken, so zerflossen mir die Buchstaben vor den Augen. Ich konnte sie nicht zu lebenden Worten zusammenfügen. Ich spürte keinen Atem in ihnen. Was ich behielt, lag weniger auf dem Gebiet der allgemeinen Bildung als auf dem Gebiet der Empfindung. Mein Wissen setzte sich zusammen aus bildmäßigen Erfahrungen, aus Erinnerungen an Laute, Stimmen, Geräusche, Bewegungen, Gesten, Rhythmen. Aus Abgetastetem und Gerochenem, aus Einblicken in Räume, Straßen, Höfe, Gärten, Häfen, Arbeitsplätze, aus Schwingungen in der Luft, aus Spielen des Lichts und des Schattens, aus Regungen von Augen, Mündern und Händen. Ich lernte, dass es unter der Logik eine andere Folgerichtigkeit gab, eine Folgerichtigkeit von undurchschaubaren Impulsen. Hier fand ich mein eigenes Wesen, hier im scheinbar Unorganisierten, in einer Welt, die den Gesetzen der äußeren Ordnung nicht entsprach. Mein Denken ließ kein bestimmtes Ziel zu, trieb mich von einem zum anderen, duldete keine auferlegten Richtlinien, warf mich oft in Fallgruben und Abgründe, aus denen keine Erklärungen, sondern nur heimliche, unerwartet gefundene Pfade mich herausführen konnten. Im Lauf der Jahre wurde die Zwiesprache, die ich in den Büchern suchte, immer bestimmter und eindringlicher, richtete sich immer tiefer ins Persönliche. Und so wurde sie auch immer seltener, denn nur wenige konnten etwas von den Dingen ausdrücken, in denen die Wurzeln des Daseins angerührt wurden. Alle Stadien meiner Entwicklung hatten ihre Bücher. In der grünen Straße gab es einen großen gelben Pappband mit zerfledderten Kanten, und darin wurde von den Abenteuern des kleinen Mucki berichtet. Der Mucki ist ein großer Held, so hieß es. Er köpft die Disteln auf dem Feld. Ich sehe ihn vor mir, den Mucki, in seinen ausgebuchteten Cowboyhosen mit Lederfransen, mit dem breitrandigen Sombrero und dem Lasso, von Kakteen und Klapperschlangen umstellt. Mucki war mein frühestes Abbild. In seinem bösartigen Gesichtsausdruck zeigte sich, was in meiner eigenen Erscheinung so wohl gebändigt war. In ihm tobte sich meine erstickte Angriffswut aus. Mucki, der Abenteurer und Gewalttäter. Das war ich viel mehr als der sorgfältig gekämmte Knabe in der spitzen Bluse beim Sonntagsspaziergang. Der Struwwelpeter mit seinem buschigen Haarwald und den langen Fingernägeln führte mir zusammen mit seinen Genossen alle meine eigenen Gebrechen, Schrecken und Gelüste vor. Die naiven, farbstarken Bilder waren wie Szenerien aus meinen eigenen Träumen. Da waren die abgeschnittenen, blutigen Daumen und die riesige, aufklaffende Schere, die noch anderes abschneiden wollte. Da war der Suppenkasper mit dem strengen, hageren Vater und der rundlichen Mutter. Und seine Worte, »Meine Suppe esse ich nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht«, waren meine eigenen Worte. Ich selbst war's, der auf dem Stuhl hin und her schaukelte und beim Sturz das Tischtuch mit den Tellern und Gerichten in die Tiefe riss. Das war die Rache. Da hatten sie es für all ihr Zetern und Mahnen. Und dann das Wunschbild des Sterbens. Das Hungern war meine Vergeltung. Mit dem Hungern strafte ich sie, den hageren Mann, die dicke Frau. Süß war die Rache, in der ich selbst mit draufging. Dies alles im Bild zu sehen, erleichterte mich. Ein Teil des inneren Drucks war nach außen gezaubert worden. Und auch andere konnten durch die Luft fliegen. Sieh nur den Jungen unterm Schirm. Meine Kindheit ist eingeätzt in die gläserne Klarheit dieses Bildes. hoch in der Luft der Fliegende am kleinen roten Schirm, fortgeweht über die Bäume und das grüne Feld und die weiße Kirche und hinter ihm die schwarze Wolke mit dem schräg hervorbrechenden Regenguss. Der Struwwelpeter und dann die bösen, traurigen Märchen. Das waren Bestandteile der Welt, in der ich aufwuchs. In ihnen war eine bedrängende, erstickende Wahrheit ausgedrückt.
Besser als die Ungewissheit waren diese klar vorgezeigten Schrecklichkeiten und Grausamkeiten. Es war besser, ganz nah vor der Gefahr zu stehen und ihr in die Augen zu blicken. Es war besser, zu sehen, dass es sie wirklich gab, als qualvoll allein im Dunkeln zu liegen und sie nur zu ahnen.
Auch die Empfindung der Verlassenheit milderte sich, als ich sah, dass andere ähnlichen Erlebnissen unterworfen waren. So war ich nicht mehr ganz so verloren. Ich gehörte zu einer Gemeinschaft von Verzauberten, denen alles wunderlich und gespenstisch war. Ich gehörte zu einer Gruppe von Wanderern, die in das Land des Gruselns gezogen waren. Das Grauenhafte war mein Bereich. Das Umhegte und Versöhnliche stieß mich ab. Mir war beklommen zumute, wenn ich von den lieben Kindern hörte, von den gütigen Eltern, den reichen Belohnungen. Schilderungen von Beschütztheit, von Wärme und Zufriedenheit weckten einen bohrenden Schmerz in mir.
Vielleicht gab es irgendwo diese Geborgenheit, diese Zimmer, in denen es nach frisch gebackenen Brezeln roch und in denen eine freundliche Großmutter im Schaukelstuhl saß und eine Katze mit dem Garnknäuel spielte. Doch für mich war die Muhme Lenelis da, drin in den wogenden, betäubend duftenden Feldern. Die Kornmuhme, die plötzlich zum Wegrand vorschnellte und das Kind mit sich riss. Für mich gab es das Verirrtsein im Wald, den Morast mit den Irrlichtern, die Hexenhäuschen. Ich wusste, wie es war, im Käfig zu hocken und der Hexe den Knochen anstelle des Fingers durch das Gitter zu strecken. Ich kannte die furchtbare Spannung, als sie dicht vor mir den Knochen befühlte und als ich sie meckern hörte, dass sie hübsche, fette Kinderchen haben wollte, hübsche Leckerhappen zum Schlachten. Der Parkwald um unser Haus nahm alle Märchen in sich auf. Er war verwunschen. In seinen Moosen, seinem dichten Gebüsch, seinem knorpeligen Wurzelwerk lebten die sprechenden Tiere, die Gnomen, die Räuber und Feen. Hier sah ich Rumpelstilzchen tanzen, den rotbärtigen Zwerg, sah, wie er sich selbst mitten in zwei riss. Und hier, in einem verfallenen Gehöft am Waldrand, war der Kopf des Pferdes Falada an die Wand genagelt. Und ich hörte, wie es mit hohler Stimme aus ihm rief: »Wenn das deine Mutter wüsste, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leib würde ihr zerspringen.«
In irgendeinem Buch gab es ein Bild, auf dem zwei Kinder zu sehen waren, ein Knabe und ein Mädchen, die hoch oben im Geäst eines großen Baumes saßen. Sie hatten sich im Wald verlaufen und waren auf den Baum geklettert, um Ausschau zu halten. Doch ringsum war nichts anderes zu sehen gewesen als die grüne Undurchdringlichkeit. Und so waren sie eingeschlafen, dicht aneinander geschmiegt. Das Bild drückte aus, dass es keinen Weg zurück mehr gab. Die Verlorenheit der beiden Kinder war so endgültig, dass ich auf eine sonderliche Weise aller Schrecken daraus verlor. Ihre Kleider waren von der langen Wanderung zerrissen, ihre Gesichter waren von Entbehrungen gezeichnet, doch jetzt waren sie ganz dem Schlaf hingegeben, völlig der Welt entrückt. In diesem Bild fand ich etwas, das jenseits von Hexen, Geistern und Untieren lag. Eine vollkommene Stille und Einsamkeit. Ein Trost und eine Stärke.
Ich erinnere mich an ein anderes Buch. In einem biegsamen, graugrünen Einband. Eine Kinderbibel. Versehen mit Illustrationen in altmeisterlicher Manier. Ich sehe ein Bild vor mir, auf dem geschildert wird, wie die Prinzessin am Strand des Nils das Kästchen findet, in dem Moses liegt. Die Prinzessin ist in Schleier gekleidet, unter deren Durchsichtigkeit die Formen ihres Körpers zu ahnen sind. Eine Sklavin hält einen beschirmenden Fächer aus Palmwedeln über sie.
In meinem Block zeichnete ich die Prinzessin ab, anfangs in ihrer ganzen Gestalt, mit stark hervorgehobenen Geschlechtsmerkmalen, später nur noch ihr Gesicht. Ein Gesicht, das immer mächtiger wurde, bis es das ganze Blatt mit seinem dunklen Profil und dem riesenhaft spähenden Auge ausfüllte. Neben dem ersten Blatt, aus dem hervorgeht, dass ich mich eingehend mit dem Bau des weiblichen Körpers beschäftigt hatte, war eine Schere zu sehen, weit zum Schnitt aufgeklappt. Und wie um die Furcht vor der Bedrohung zu mildern, hatte ich der Schere einen Hampelmannkopf zwischen die aufgereckten Arme gemalt und in gespreizten Schenkeln Stiefel angezogen. Es war, als schreckte ich von meinem eigenen Wissen zurück.
Und da begann das Gesicht der Prinzessin, meiner Mutter, zu ähneln. Das herrschsüchtige dunkle Auge, das war das Auge meiner Mutter. Das Auge, das alles sah. Auf einem anderen Blatt der Bibel war der Bau einer Pyramide abgebildet. Unter den Peitschenschlägen der Wächter schleppten Sklaven riesenhafte Steine die schrägen Laufgänge empor. Hier und da brach einer zusammen und verreckte im Staub. Die Ausstrahlung dieses Bildes gab meinen Spielen Nahrung. Ich lebte unter Wärtern, deren Riemen mich zu Schanden schlugen. Ich kostete alle Leiden der Erniedrigung aus. Und später, als ich Ben-Hur fand, erlebte ich als festgeketteter Galeerensklave das Lustgefühl tiefster Not. Da war der gefangene Krieger, der nackt auf den Rücken eines Hirsches gebunden in das Dornendickicht gejagt wurde. Da waren die Gladiatoren, die in der Arena mit den Löwen rangen. Da war der Fremdenlegionär, der verwundet im Wüstensand lag, von Hyänen umstrichen.
Die Bilder, die ich in der Bibel fand, alle diese Bilder von Verfolgungen und Torturen, von Ausbeutungen, Brandschatzungen und Morden, von Verleumdungen und Bußen, bildeten die Vorbereitungen zu neuen Visionen, die sich mit meinen zerstörerischen Spielen vermengten.
Ich las von stählernen Kriegsschiffen, die von Granaten zerfetzt wurden, von Torpedos, die aus dem Unterseeboot, in dem die Mannschaft atemlos lauschte, auf die feindliche Bordwand zusteuerten, einen verräterischen Schaumstreifen auf der Wasseroberfläche hinterlassend. Ich las von den blutigen Leibern der Verwundeten, von Kameraden, die einander aus den Flammen retteten, von heldenmütigen Kapitänen, die auf der Kommandobrücke ihres sinkenden Schiffes verharrten und sich mit dem Wrack in die Tiefe des Ozeans reißen ließen. Ich las von abenteuerlichen Kaperfahrten, bei denen man an fernen Küsten anlegte. Ich las von Gefechten im Schneesturm auf hohen Felsengipfeln, von Truppen, die bei nächtlichen Regengüssen aus den Schützengräben hervorstürmten, um einander beim Nahkampf im Schlamm zu zerfleischen. Ich sah das Bild von den Ulanen, die bei fahl leuchtendem Morgenrot dahinritten. Morgenrot, Morgenrot. Und in kurzem Zweifeln fragte ich mich, wohin denn diese Ulanen ritten und warum sie da ritten, in ihren frühen Tod. Und ich ahnte den Wahn, ich fühlte etwas von dem unfassbaren Grauen, das als Ziel hinter all dieser Lektüre lag, als ich das Bild der indischen Gefangenen sah, von Soldaten zur Hinrichtung vor Kanonenmündungen gebunden und den Text darunter las, der besagte, dass bei diesem Tod nicht nur der Körper, sondern auch die Seele vernichtet würde.
Es gibt Szenen in Büchern, von denen ich kaum weiß, wie sie heißen und wer sie geschrieben hat. Szenen, die mir ebenso unvergesslich sind wie Szenen aus Rot und Schwarz, aus Hunger, Pan und dem Idioten.
Da ist ein Strom in einem Urwald, und an einem weit über den Strom hinaus langenden Ast hängt ein Indianer, bereit, sich auf das herannahende Kanu zu werfen, ein Augenblick äußerster Spannung. Da ist ein Zimmer in einem kleinstädtischen Haus. Ich weiß nicht, was sich in diesem Zimmer ereignet oder wer sich in diesem Zimmer befindet. Da ist nur dieses Zimmer mit einem Schrank, einem Bett und verschlossenen Fensterläden. Vielleicht ist es Sonntag und alle im Haus schlafen, und einer lauscht hier in diesem vermummten Zimmer und plant etwas und ist voller Erwartung. Da ist die Insel, auf die sich die Schiffbrüchigen des Pazifik gerettet haben. Zwischen den hohen, schlanken Palmenstämmen erheben sich, säuberlich gezeichnet, ihre Schilfhütten. Der Gedanke an die Flucht ins Weite hat sich in diesem Bild verdichtet.
Das Eigentümliche war, dass angesichts der entlegensten Plätze und seltsamsten Erscheinungsformen etwas wie ein Wiedererkennen in mir entstand. Nichts war so überraschend und fremdartig, als dass nicht etwas in mir verständnisvoll mitklang. Ich wusste beim Lesen von keiner Wahl. Ich ließ mich nur anziehen und verwarf nach dunklen Gesetzen. Unzählige Bücher berührte ich nur flüchtig. Durchblätterte ich kaum und wusste, dass sie nichts für mich waren. Viele, die später wertvoll für mich wurden, gingen noch nichtssagend durch meine Hände. Andere fesselten mich mit einem einzigen Wort. Die Dämonen. Die Erniedrigten und Beleidigten. Aus einem Totenhaus. Die Elixiere des Teufels. Schwarze Fahnen. Inferno. Waren Titel, die plötzlich vor mir aufflammten und etwas in mir beleuchteten. Es war etwas Magisches in diesen Titeln. Sie trafen mich ins Herz. Beim Lesen war das Tasten und Suchen, das ich vor der Tür mit den roten und den blauen Fensterscheiben und oben auf dem Dachboden empfunden hatte, herangereift. Mein ganzes Leben war ein Tasten und Suchen. Ich drang ein in die Musik, in die Architekturen der Fugen, in die verschlungenen Labyrinthe der Symphonien, in die harten Gefüge des Jazz, in die orientalischen Glockenspiele. Nichts war mir fremd. Ich verstand das Jammern der chinesischen Flöten und die Getragenheit der mittelalterlichen Lieder. Bis zum Bersten war ich mit Musik gefüllt. Wenn ich mich bewegte, war es, als klirrten Klangschleier in mir. Meine Schritte riefen pochende Trommeltöne hervor. Innere Instrumente spielten unaufhörlich. Zu Hause lebte ich wie ein Belagerter. Mein Zimmer glich einer Festung. Die Wände hatte ich angefüllt mit Bildern von Masken und Dämonen und mit meinen eigenen Zeichnungen, die mit schreienden Figuren den Eintretenden zurückschreckten. Ich fühlte die Sprengkraft, die in mir lag, und ich wusste, dass ich mein Leben dem Ausdruck dieser Sprengkraft widmen musste. Zu Hause aber sah man meine Versuche als Verwirrungen an, mit denen man nicht ernsthaft zu rechnen brauchte.
Herausfordernd verließ ich nachts mein Zimmer. Nackt. In einer namenlosen Erregung. Ich hörte das Knarren von der Matratze unter den Leibern meiner Eltern. Hörte ihre schweren Atemzüge. Vielleicht lagen sie schlaflos und dachten an mein Elend. Ich aber schlich mich nackt in das Zimmer, in dem Margit, meine Schwester, lag. Sie sah mich eintreten. Richtete sich in ihrem Bett auf. Eine Straßenlaterne projizierte das gebrochene Abbild des Fensters und das Filigranwerk vom Muster der Gardine quer über die Wand und die Zimmerdecke. Lautlos kam ich an Margits Bett, setzte mich zu ihr und lautlos betasteten wir einander mit stockendem Atem. Und auch Margit streifte ihr Hemd ab und meine Hände glitten über die kleinen Ansätze ihrer Brüste. Strichen über ihre weichen, langsam hart werdenden Brustwarzen, strichen über ihren Bauch und ihr kindlich glattes Geschlecht. Und dann legten wir uns aneinander, drückten uns eng aneinander. Und mein Glied wurde steif und drängte sich an die warme Spalte ihres Schoßes. Und so lagen wir, Mund an Mund, während unsere Eltern in ihrem Schlafzimmer atmeten und stöhnten.
An anderen Abenden, wenn die Eltern ausgegangen waren, näherte ich mich Elfriede, die von den Eltern angestellt worden war, um für das Wohlergehen der Kinder zu sorgen.
In meinem Zimmer betrieben wir etwas, das wir gymnastische Übungen nannten. Gymnastik ist nützlich und ertüchtigt die Muskeln. Gymnastik erfrischt den Geist. Niemand kann etwas dagegen einwenden, wenn wir uns Seite an Seite stellen und uns vor- und zurückneigen. Oder wenn wir uns Rücken an Rücken lehnen, die Arme ineinander haken und uns gegenseitig in die Höhe heben. Dies ist Sport. Dass ich dabei nur ein Handtuch um die Hüften trage, ist auf den Grund zurückzuführen, dass so der Körper freier atmen kann. Und ihr Kleid zieht sich Elfriede nur deshalb aus, dass es bei den anstrengenden Leistungen nicht zerknüllt werde. Wenn wir einander die Hände auf den Bauch und die Schenkel legen, so geschieht dies des Stützens wegen. Und wenn Elfriede sich noch den Unterrock abstreift und die Strümpfe herabrollt, so tut sie dies der größeren Bewegungsfreiheit wegen. Anständig ist sie immer noch gekleidet, in Büstenhalter und Schlüpfer. Küssen kommt nicht in Frage. An die Brüste darf ich sie auch nicht greifen. Sie aber befühlt meine Brust, um die Schläge meines Herzens zu prüfen. Als ich mich einmal in die Brücke gehend zurückbeugte, löste sich mein Lendenschurz und Elfriede sprang mit einem Aufschrei davon. Ich lief ihr nach, durch den dunklen Korridor, das Handtuch über dem aufragenden Phallus hängend, verfolgte sie bis in ihr Zimmer, das neben der Vorhalle zur Wohnungstür lag. Doch als ich eben die Schwelle ihres Zimmers übersprungen hatte, ertönte das Geräusch des Schlüssels in der Wohnungstür. Und ich warf mich herum, floh zurück durch den Korridor, zurück in mein Zimmer, streifte einen Bademantel über, jagte in plötzlicher Eingebung ins Wohnzimmer, drehte das Radio an, saß dort, mühsam mein Keuchen unterdrückend, als meine Mutter eintrat. Im knisternden Abendkleid, im glitzernden Schmuck. Mir war, als müsse meine Flucht noch draußen im Flur zu sehen sein, der Abdruck eines einzigen großen Sprunges zur Zeitlosigkeit erstarrt.
Diese Phase des Daseins voll aufgestauten Unheils scheint unendlich weit zurückzuliegen. Weiter zurück als die frühesten Tage der Kindheit. Wie aus einem anderen Leben blicke ich in diese Zeit hinein, fremd vor dem Ich, aus dem ich hervorgegangen bin.
Ich sehe die unendlichen Kolonnen, höre den einförmigen Marschtakt, das Scheppern der eisenbeschlagenen Stiefel, das Klirren der Dolche an den Gurten. Wieder und wieder kamen die Fahnen und Standarten, die ausgelöschten anonymen Gesichter, die Münder im Gesang geöffnet. Wieder und wieder kamen die Trommeln und über der Stadt lag der Schein eines großen Feuers. Unaufhörlich schlug der Marschtakt wie ein Puls in den Eingeweiden der Stadt. Etwas lud sich auf und griff um sich. Ergriff mich. Ergriff alle. Eine Kraft, die gepocht hatte, solange ich mich entsinnen konnte. Und früher noch, zur Zeit meiner Geburt und der mythologischen Jahre, als die Kanonaden dumpf um die Horizonte lagen, als die Verwundeten in den Lazaretten verbluteten. Ich war mit eingeschlossen in eine unbarmherzige Entwicklung. Und wenn ich auch zu den Fliehenden gehörte, so war ich doch mit eingeschmolzen in dieses unaufhörliche Marschieren.
Es war, als hätte ich von Anfang an hier am Straßenrand gestanden und die ineinander verkettete und ineinander verbissene Masse vorüberziehen sehen.
Meine Brüder waren mit dabei, bewaffnet mit Knotenstöcken, mit entrücktem Gesichtsausdruck, mit Stahlhelmen und den Wahrzeichen eines neuen, schrecklichen Kreuzzugs.
Selbst wenn ich mich heimlich zu anderen Wahrheiten suchte, so hielt mich ein Zwang in der Zusammengehörigkeit mit diesem Marschieren fest. Der Zwang von der wahnsinnigen Idee eines gemeinsamen Schicksals.
Die Stimmen des Traums waren von den Kommandorufen der Wirklichkeit niedergedrückt worden. Meine ängstlichen Proteste, meine winzigen Aufruhrversuche waren im Keim erstickt worden. Ich konnte meine Lage nicht erkennen. Das Erkennen kommt immer erst später, wenn alles vorbei ist. Später konnte ich verstehen und überblicken. Damals aber war ich blind drinnen im Strom. Damals dachte ich nur an meine Dichtung, an meine Malerei, an meine Musik.
Wäre ich nicht plötzlich vor eine einschneidende Veränderung gestellt worden, so wäre ich von der Flut der Kolonnen mitgerissen worden in meinen Untergang. Diese plötzliche Veränderung geschah nach dem Anhören einer der Reden, die damals aus dem Lautsprecher brachen und die vor dem Erkennen eine unfassbare Gewalt besaßen und die nach dem Erkennen wie ein wirres Geschrei aus der Hölle waren.
Neben mir saß Gottfried, mein Stiefbruder, und wir lauschten dem heiseren Schreien. Wir waren überwältigt von diesem Schreien, fühlten nur unsere Überwältigung. Den Inhalt fassten wir nicht. Es war ja kein Inhalt da. Nur unerhörte Ausmaße von Leere. Leere mit Schreien gefüllt.
So übermächtig war die Leere, dass wir uns völlig darin verloren. Es war, als hörten wir Gott in Orakeln sprechen. Und als es endlich still geworden war und der Orkan der Freudenrufe über den Tod und die Selbstaufopferung, die damals wie Freudenrufe über eine goldglänzende Zukunft erschienen, verbraust war, sagte Gottfried: »Wie schade, dass du nicht dabei sein darfst.« Ich spürte bei diesen Worten weder Überraschung noch Schreck. Und als Gottfried dann erklärte, dass mein Vater Jude sei, so war mir dies wie eine Bestätigung für etwas, das ich seit langem geahnt hatte. Verleugnete Erfahrungen lebten in mir auf. Ich begann, meine Vergangenheit zu verstehen. Ich dachte an die Rudel der Verfolger, die mich auf den Straßen verhöhnt und gesteinigt hatten, in instinktiver Überlieferung der Verfolgung anders gearteter, in vererbtem Abscheu gegen bestimmte Gesichtszüge und Eigenarten des Wesens. Ich dachte an Friederle, aus dem einmal das Vorbild der heroischen Vaterlandsverteidigung werden sollte. Und so war ich mit einem Male ganz auf der Seite der Unterlegenen und Ausgestoßenen. Doch ich verstand noch nicht, dass dies meine Rettung war. Noch fasste ich nur meine Verlorenheit, meine Entwurzelung. Noch war ich weit davon entfernt, mein Schicksal in eigene Hände zu nehmen und die Unzugehörigkeit zur Kraftquelle einer neuen Unabhängigkeit zu machen. Ehe wir das Land verließen und unsere Wanderung über viele Grenzen antraten, starb Margit. Am Tag, an dem ihr Sterben begann, war unsere Wohnung wie ein Treibhaus in der Gewitterschwüle. Meine Geschwister keiften und prügelten einander. Meine Mutter lag von Kopfschmerzen gepeinigt auf dem Bett im verdunkelten Schlafzimmer und schrie um Ruhe. Ineinander verbissen wie ein Rudel Füchse rollten meine Schwestern und mein jüngerer Bruder in den Korridor, und die Mutter tobte aus ihrem Zimmer hervor, einen Tennisschläger in der hoch erhobenen Hand, das Gesicht dunkelrot, das Haar strähnig flatternd. Die Streitenden stoben auseinander. Ich hörte ihre Schritte den stickigen Korridor hinabflüchten und hörte Margit rufen: »Mama hat Krämpfe, Mama hat Krämpfe.« Das waren die letzten Worte, die ich von ihr hörte. Die Wohnungstür wurde aufgerissen. Im hallenden Treppenhaus verloren sich die Schritte und es wurde still. Auch ich ging nach einer Weile hinaus. Meine Schwestern waren verschwunden. Mein Bruder pendelte langsam auf seinen Rollschuhen die weiß glühende Allee auf und ab. In einer dumpfen Langeweile trottete ich durch die Straßen und geriet später wieder vor unser Haus, lehnte mich an den Vorbau unter unserem Balkon, trommelte eine Rumba-Melodie an den rauen, bröckelnden Putz des Mauerwerks und summte La Cucaracha, La Cucaracha. Plötzlich wurde mein Name gerufen. Es war ein lautloser Ruf, doch ich hatte ihn vernommen. Nicht als Schrei, sondern als atmosphärische Unruhe, als einen Kältestoß. Ich blickte empor zur Balkonbrüstung, über die sich meine Schwester Irene beugte, mit weißem Gesicht und seltsam lachendem Mund. Die gelbe Mauer flimmerte zwischen uns. Dann hörte ich Irene flüstern: »Margit ist überfahren worden.« Ich sprang ins Haus. Die Tür zu unserer Wohnung stand weit offen. In der Tiefe des Flurs sah ich meine Mutter stehen. Unaufhörlich strich sie sich mit der Hand über das Gesicht, dessen Züge auseinandergefallen waren. Und ihr Mund stammelte ohne Pause. Alles voll Blut. Alles voll Blut. Alles voll Blut. Vor ihr, im Flur, standen mein jüngerer Bruder, Elfriede und Irene gestaffelt, in einer Bewegung versteinert. Wie beim Spiel Skulpturen werfen, Irene noch halb fliegend, eben vom Balkon zurückgekehrt, Elfriede schräg zur Seite geneigt, mir entgegenblickend, mein Bruder zusammengekrümmt, auf die Mutter starrend. Und immerwährend strich sich meine Mutter über das Gesicht und ihre Augen waren geschlossen,
Und ihre Lippen murmelten: Alles voll Blut, alles voll Blut, alles voll Blut. Aus der Erstarrung flüsterte Elfriede mir zu, dass Margit im Krankenhaus läge und dass man auf die Ankunft des Vaters warte. Von draußen war das Bremsen eines Automobils zu hören. Gleich darauf eilten die Schritte meines Vaters die Treppe hinauf. Er lief an uns vorüber, vorgebeugt mit wehender Jacke, legte den Arm um die Mutter, stützte sie, schob sie neben sich durch den Flur. Ihr Gesicht war unkenntlich. Während wir den Atem anhielten, gingen sie hinaus. Am Abend kamen meine älteren Brüder. Gemeinsam gingen wir zum Krankenhaus. Ich ging in ihrer Mitte. Schweigend gingen wir durch die benzingetränkte Dämmerung und Kälteschauer überrieselten mich. Schweigend gingen wir über den weiten, baumbewachsenen Hof des Krankenhauses und oben in der hohen, roten Fassade lehnten sich Schwestern aus den Fenstern und schüttelten Decken aus und klopften Matratzen. Schweigend traten wir an Margits Bett. Und aus den Kälteschauern wurde ein Zittern, das mich ganz erfüllte. Der Kopf meiner Schwester war mit Verbänden dicht umwickelt. Pflaster verdeckten ihre Wangen. Und ihre eingedrückte Nase war in ein Drahtgestell gespannt. Ihre zerschürften Hände öffneten und schlossen sich im Krampf. Ein Stöhnen drang aus ihrem Mund. Doch es klang wie gedämpft von einem Knebel. »Sie ist bewusstlos«, flüsterte eine Pflegerin in einem weiten, schwarzen Gewand. Ihre Worte wollten trösten. Doch was vermochte dieser Trost angesichts der furchtbaren Erschütterung, unter der Margits Leib sich plötzlich aufbäumte und zu einem hohen Bogen wölbte? Was vermochte dieser Trost, da ich meine Schwester emporschnellen sah, auf Kopf und Zehenspitzen gestützt, wie in äußerster Wollust einem Geliebten entgegengestreckt. Eine Brücke bildend zwischen Leben und Tod. Die Decke glitt von ihr herab. Ihr Hemd war bis zum Hals emporgeschoben. Ich sah den hellen, glatten Bauch, den ich an meinem Leib gefühlt hatte. Ich sah die kleinen Brüste, die ich gestreichelt hatte. Ich sah die weiche Rundung des Schoßes, in die ich mein Geschlecht gedrängt hatte. Das Zittern ließ mich nicht mehr los. Es zitterte in meinem Brustkorb. Es zitterte in meinen Kniekehlen. Es zitterte in meinen Händen. Und meine Zähne schlugen aufeinander. Und auch am nächsten Tag war das Zittern in mir. Am nächsten Tag, als ich vor der Staffelei in meinem Zimmer stand und malte. Während Margit mit ihrem unheimlichen Geliebten rang, bis ihre Kräfte sich langsam verbrauchten, malte ich mein erstes großes Bild. Aus dem schwarzen Hintergrund wuchsen drei Gestalten in weißen Gewändern hervor. Ärzte oder Richter. Ihre Gesichter waren in erdrückendem Ernst gebeugt. Ihre niedergeschlagenen Blicke wiesen jegliche Begnadigung ab. Auch am folgenden Tag malte ich, von Kälteschauern geschüttelt. Und als Gottfried am Abend in mein Zimmer trat, hatte ich den letzten Pinselstrich getan. Schweigend blickte Gottfried mich an, und ich wusste, dass es zu Ende war. Wir gingen durch die warmen, dunklen Straßen. Drinnen im Krankenzimmer saßen meine Eltern am Totenbett, Hand in Hand. Im Hintergrund bewegte sich die katholische Pflegerin wie ein großer schwarzer Vogel. Eine Kerze brannte auf dem Nachttisch. Bebend stand ich vor der unbeweglichen, erloschenen. Mir war, als schwebte ich eine Handbreit über dem Boden. Die Verbände und die Prothese waren von dem zerschundenen Gesicht abgenommen. Es war ein gelbes, plattgedrücktes, völlig fremdes Gesicht. Die Augen lagen tief in den Höhlen. Die toten Hände waren über der Brust gefaltet. Sie glichen den langen, gliedrigen, geschnitzten Händen eines gotischen Bildwerks. Riesig und unzugehörig lag ein schwarzes Kruzifix unter den erstarrten Fingern. Auch meine Eltern waren wie Statuen, versunken im Halbdunkel.
In völliger Erschöpfung lag meine Mutter zurückgelehnt im offenen Auto, als wir langsam durch die Straßen nach Hause fuhren. Nach Hause. Es gab kein Nachhause mehr. Die Fahrt ins Ungewisse hatte begonnen. Wie Schiffbrüchige in einem Boot trieben wir durch das sanft rauschende Meer der Stadt.
Am nächsten Morgen sah ich Margit noch einmal wieder. Sie lag aufgebahrt in der Leichenkammer des Krankenhauses. Ihre Augenhöhlen waren mit Watte bedeckt. Ihr gebürstetes Haar hatte den Glanz verloren. Eine Fliege lief über ihre Stirn. Ich scheuchte die Fliege weg und rührte dabei an Margits Haar. Meine Hand zuckte zurück. Ihr Haar war so kalt. Nie hätte ich gedacht, dass Haar so kalt sein konnte. In den folgenden Tagen, in denen die Fenster unserer Wohnung verhängt waren und die Gardinen wie dunkle Segel im leichten Luftzug sich regten, konnte man nur ab und zu ein Flüstern hören und das Tappen von Schritten auf Zehenspitzen im Flur.
In einem Stuhl saß meine Mutter reglos, mit niederhängenden Armen wie eine Lehmfigur. Einmal kam der Pfarrer. Mein Vater führte das kaum hörbare Gespräch mit ihm. Es galt der Gedenkrede, die der unbekannte Pfarrer über das abgeschlossene Leben einer Unbekannten halten sollte.
Meine Geschwister und ich, wir Überlebenden, standen in den Räumen umher und wagten nicht, einander anzublicken. Ich merkte, wie Irenes Gesicht sich zuweilen zu mir hinsuchte. Doch ich wich ihm aus. Ich wusste, dass ich hätte lachen müssen, wenn ich ihrem Blick begegnet wäre.
Der Pfarrer und mein Vater saßen in den tiefen Sesseln. Der Pfarrer beugte sich zu meinem Vater vor. Die Stimme meines Vaters murmelte. Der Pfarrer machte sich Notizen, fragte nach etwas Bezeichnendem, nach einer Formel, die Margits Wesen zusammenfassen könne. Und ich vernahm das Wort Sonnenschein. »Sie war unser aller Sonnenschein«, sagte der Pfarrer und kostete den Satz aus. Mein Vater nickte stumm. Gottfried hatte die Verhandlungen mit dem Beerdigungsinstitut übernommen. Der Sarg, der Grabstein, die Blumen waren gewählt worden, das musikalische Programm der Feierlichkeit war festgestellt worden. Ich folgte Gottfried zur Totenkammer. Margits Leib war schon im Sarg verborgen und der Deckel war über ihr zugeschraubt. Der Sarg wurde in den Leichenwagen gehoben. Der Leichenwagen fuhr mit Margit eingeschlossen in ihrem Sarg und mit Gottfried und mir, die neben dem Fahrer saßen, zum Waldfriedhof. Durch die gläserne Luke hinter mir konnte ich den weißen Sarg unter Kränzen und Blumensträußen sehen. Die Vibrationen des fahrenden Wagens ließen den Sarg erzittern, und drinnen im Sarg zitterte der Körper meiner toten Schwester. Bei der Begräbnisfeier saßen wir dicht gedrängt in den engen Bänken der Kapelle. Als die Stimme des Pfarrers verronnen war und der Klang des Wortes Sonnenschein zum letzten Mal wie ein Messer in mich eingedrungen war und als das letzte Gebet sich im modernden Geruch der Blumen und Kränze verloren hatte und wir uns alle betäubt aus den Bänken emporarbeiteten, blieb meine Mutter in der Einkeilung zwischen Betschemel und Armstütze stecken. Mein Vater und Gottfried mühten sich an ihr und seitwärts zogen sie heraus. Draußen tanzten die Sonnenflecken. Mit starken Armbeugungen und Armstreckungen, mit gewölbten Rücken und unter der Jacke spielenden Muskeln, mit vorgeschobenen, hart gespannten Schenkeln, senkten schwarz gekleidete Männer den weißen Sarg an Stricken in das schwarze Erdloch hinab. Der Pfarrer füllte die Schaufel mit Sand. Es war eine kleine grüne Schaufel, wie wir eine in der Sandkiste zum Spielen gehabt hatten. Meine Mutter stand in dichte schwarze Schleier gehüllt, von meinem Vater und von Gottfried gestützt. Aus der Reihe der Umstehenden trat ein Mädchen hervor, in Margits Alter, reichte meiner Mutter die Hand, knickste vor ihr, trat in den Hintergrund zurück. Worauf ein zweites Mädchen vortrat, meiner Mutter die Hand reichte, vor ihr knickste und wieder in den Hintergrund zurücktrat. Worauf ein drittes Mädchen vortrat, meiner Mutter die Hand reichte, vor ihr knickste, zurücktrat. Worauf ein viertes Mädchen vortrat, meiner Mutter die Hand reichte, vor ihr knickste, zurücktrat. Worauf ein fünftes und sechstes Mädchen und noch mehr Mädchen hervortraten, ihre Hände meiner Mutter reichten, vor ihr knicksten und zurücktraten, bis alle Mädchen aus Margits Klasse vorgetreten, ihre Hand meiner Mutter gereicht und vor ihr geknickst hatten und wieder zurückgetreten waren.
Peter Weiß. Abschied von den Eltern. Teil 2. Mit Robert Stadelober. Komposition The Notewist. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp, Karina Lüttke. Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos.